Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Der Operateur hat das Zeichen gegeben. Herzlich willkommen nochmal. Adnan hat uns ja schon wunderbar begrüßt. Darf ich nochmal euch im Namen unseres lieben Vaters im Himmel und unseres geliebten Herrn Jesus euch alle begrüßen. Und jetzt freuen wir uns auf das Wort, das der Vater für uns vorbereitet hat. Wie ist deine Gesinnung? Herzlich willkommen auch noch an den Bildschirmen unterwegs und liebe Grüße nach Wien, Florida und in die ganze Welt. So, wie ist deine Gesinnung? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum lässt Gott das zu? Die Fragen kennen wir alle. Wo ist dein Gott? Bleibt alles, wie es ist? Alles Märchen. Warum ist die Welt so, wie sie ist? Gott, wo bist du? Der Weg aus der Finsternis zum Licht. Wie kommen wir ins Licht? Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Und darum haben wir es auch gerade gelesen bei der Begrüßung. Wir sollen uns nicht dieser Welt gleichstellen. Ja, jetzt heißt es, liebt nicht diese Welt. Und andererseits, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Was ist jetzt richtig und was ist jetzt da falsch? Ja, wir haben beide Male im Griechischen das Wort Kosmos, aber das Wort Kosmos hat ganz unterschiedliche Bedeutungen. Wenn es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dann meint er die Menschheit, die er ja geschaffen hat. Und habt nicht lieb diese Welt, dann ist natürlich gemeint das System dieser Welt, das der Teufel initiiert hat. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Habt nicht diese Welt, das System dieser Welt lieb. Unsere Orientierung, woran orientieren wir uns? Und schließlich Fazit. Warum ist die Welt, wie sie ist? Was sagt Gott über unsere Zeit und über die kommenden Zeiten? Wenn du sagst, die Zeiten sind so schlimm, schlimmer geht es ja gar nicht mehr, so schlimm war es ja noch nie, dann muss ich dich enttäuschen. Dann muss ich dir sagen, es kommen viel schlimmere Zeiten. Lies mal Offenbarung ab Kapitel 6. Wenn Gott seinen Zorn, den er jetzt zurückhält, über diese Welt ausgießt. Und wenn der Teufel seinen Antichristen, den Gegen Christus, in Stellung bringt, was dann los ist? Eine Verführung, wie sie nie zuvor geschehen ist. Ein Weltkrieg, wie er nie zuvor passiert ist. Und dann die Gerichtsschläge Gottes vom Himmel noch. Zentnerschwere Hagelsteine. Ein Erdbeben so stark, dass alle Städte der Welt fallen, niederfallen. Die ganze Welt, die Topologie der Welt wird verändert, zerstört. Die Inseln und die Berge verschwinden. Dann können wir sagen, so war es noch nie. Und das ist, was der Herr Jesus meint. Eine Zeit, wie sie nie zuvor war und nie mehr sein wird. Was sagt also Gott über unsere Zeit? Über die kommenden Zeiten haben wir gerade gesprochen. Er sagt im 2. Timotheus 3,1, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Also wenn du sagst, nein, wir müssen die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen, Gott möchte, dass wir diese Welt retten, dann bist du total falsch. Dann bist du total daneben. Vollkommen falsch. Hast du das Wort Gottes von vorne bis hinten nicht verstanden. Aber ganz bestimmt nach dieser Botschaft. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend. Schlimm, schlimme Worte. Ja, kannst du nicht was Angenehmes hier verkündigen? Ja, ich habe es auch nur abgeschrieben. Ich habe es auch nicht erfunden. Das ist, was Gott sagt über die Zeit. Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Stell dir vor, Gott sagt, ja, du, morgen mag ich nicht beim Gottesdienst dabei sein, da habe ich andere Interessen. Ihr seid mir schon wichtig, aber so wichtig auch wieder nicht, liebe Menschen. Morgen spanne ich mal aus, Morgen lassen wir alle fünf gerade sein. Mein Sohn hat auch geschäftlich zu tun. Wir haben keine Zeit, bei euch in der Versammlung dabei zu sein. Lasst uns endlich in Frieden und lebt euer Leben. Okay, wir leben unseres und ihr lebt eures. Das wäre doch mal was, wenn Gott uns so ansprechen würde. Aber wir erwarten, dass Gott immer für uns da ist, dass er sich nach uns sehnt. Ja, und wir sagen, ja Gott, wenn wir Zeit haben für dich, dann suchen wir die Gemeinschaft. Viele Menschen, die oft nicht einmal an Gott glauben, stellen die Frage, warum lässt Gott das zu? Die glauben auch nicht an Gott, aber sie wollen Gott auf die Anklagebank setzen. Gott, warum lässt du das zu? Wenn es die überhaupt gibt, warum lässt du das zu, Gott? Deshalb ist es wichtig, sich über die Wirklichkeit vielleicht ganz neu bewusst zu werden. Gott sagt uns in seinem Wort, dass der Mensch sich von ihm abgewendet hat und sich dem Teufel zugewendet hat. Heute werde ich uns sehr herausfordern mit der Wirklichkeit, die wir nicht so gerne wahrhaben wollen. Ja, jetzt lass es gut sein. Nein, Gott lässt es nicht gut sein. Der Grund dafür ist bekannt, der Teufel hat den Menschen belogen, indem er ihm seinen menschlichen Begierden entsprechend vorgegaukelt hat, dass er sich dem Gebot Gottes nicht unterstellen bräuchte, wenn er von dem Baum der Erkenntnis essen würde, weil er dann Gott gleich sein würde und ihm nicht mehr gehorchen müsste. Sehen wir das? Die Ursache für all die Probleme in der Welt sind die, dass der Teufel nicht mehr realisiert hat, dass er ein Geschöpf ist und er wollte sich Gott gleichstellen. Er wollte nicht mehr auf diesen Gott hören. Er wollte selber Gott sein. Und diese Sünde ist auf den Menschen übergesprungen. Und wenn der Mensch heute, wir haben es am Donnerstag besprochen, da wird ein von Stauffenberg und ein Bonhoeffer als Helden gefeiert. Wo doch Gott sagt, dass es keine Regierung gibt, die nicht von ihm eingesetzt wäre. Keine. War der Hitler auch von Gott? Ja. Wie? Ja. Keine Regierung, die nicht von Gott eingesetzt wird. Und wenn jetzt jemand hergeht und sagt, ja, Gott sagt zwar in seinem Wort, dass er die Regierung eingesetzt hat, aber ich weiß es besser, ich beseitige jetzt diese Regierung, dann machst du dich zu Gott. Weil dann sagst du Gott, du hast es nicht im Griff, jetzt muss ich das erledigen. Geschwister, das ist Hochmut des Lebens. 1. Mose 3, 4, ganz kurz in Erinnerung rufen, da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Wir haben am Freitag darüber gesprochen, er hat nicht gesagt, Gott ist ein Lügner, weil dann hätten Adam und Eva wären abgeschreckt gewesen. Er sagt, nein, nein, er sagt nicht, Gott ist ein Lügner, er sagt nur, keineswegs werdet ihr sterben, der will nur nicht, dass ihr ihm gleich seid. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden, ihr sein werdet wie Gott. Sehen wir es? Ihr sein werdet wie Gott. Das steckt im Menschen drin. Er möchte nicht eine letzte Instanz über sich haben, die man sich verantworten muss. Er möchte selber die letzte Instanz sein. Seit dieser Zeit, und hör gut zu, seit dieser Zeit ist der Teufel der Gott dieser Welt, der als Fürst über diese Welt regiert. Wie macht er das? Wie regiert hier der Teufel? Genauso wie Gott in dir und in mir regiert. So regiert der Teufel in den Menschen, die nicht den Geist Gottes haben. Wie macht er das? Er regiert diese Welt durch die Menschen, die er in Autorität bringt. Wir erkennen aus dem Wort Gottes, dass der Mensch geistlich nicht unabhängig ist. Wir denken, ja, der Humanismus, da gibt es so eine Grauzone, da ist der Teufel als geistliche Autorität, da ist Gott als geistliche Autorität und dazwischen drin ist der Humanist, der Mensch. Hilfreich sei der Mensch. Und gut. Nein, nein. Also entweder wissen wir es besser oder Gott weiß es besser. Ich sage dir jetzt, was Gott sagt. Gott sagt nämlich, es gibt keine Grauzone. Du bist entweder im Reich des Teufels, im Reich der Finsternis, oder du bist versetzt in das Reich des Lichtes, in das Reich Gottes. Entweder lebst du unter der Herrschaft des Teufels oder unter der Herrschaft Gottes. Dazwischen drin gibt es nichts. Der Teufel ist derjenige, der die Strippen zieht. Unten sind die Politiker, die wirtschaftlich Verantwortlichen, all die Führer und Mächtigen dieser Welt. Und der Teufel hat sie am Bandel. Und er setzt sie so ein, wie er möchte. Und er regiert durch diese Menschen, die nicht von Gott gerettet sind. Diese Welt wird vom Teufel regiert, ob du das wahrhaben willst oder nicht. Und darum ist die Welt so, wie sie ist. Entweder regiert der Geist Gottes im Menschen oder der Geist der Finsternis. Lass uns einige Schriftstellen anschauen, damit du nicht denkst, das hat sich jetzt der Reinhold ausgedacht, mit dem Adnan zusammen wahrscheinlich. 2. Korinther 4,4, jetzt schau mal her. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, der Teufel, den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Johannes 12,31 sagt der Herr Jesus persönlich, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Sehen wir es? Er ist der Gott dieser Welt und er ist der Fürst dieser Welt, der oberste Regent über diese Welt. Und er lässt sich anbeten. Er hat ein unglaublich komplexes System über diese Welt gespannt. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, jeder Nation seine Religion. Und er ändert auch immer wieder den Zeitgeist, damit es uns Menschen nicht langweilig wird. Er hält uns in Atem. Er beschäftigt uns. Hier wird deutlich, dass der Teufel sowohl der Gott dieser Welt als auch der Fürst dieser Welt ist. Oben drüber liest du die Frage, warum ist die Welt so, wie sie ist? Jetzt weißt du es, warum sie so ist, wie sie ist. Ja, weißt du es jetzt? Jetzt weißt du es. Was erwarten wir von diesem Gott und Fürsten? Ja, warum greift Gott nicht ein? Weil der Mensch entschieden hat, gegen Gott für den Teufel. Dann hat Gott gesagt, okay, dann folg dem Teufel. Er ist jetzt dein Gott, dann folge ihm. Aber du wirst mit ihm in die ewige Verdammnis gehen. Dann folge ihm. Gott hat uns Menschen einen freien Willen gelassen. Du kannst dich gegen Gott entscheiden und Gott greift nicht ein. Was erwarten wir von diesem Gott und Fürsten? Er ist der Vater der Lüge. Gott ist die Wahrheit. Die Schrift sagt, Gott kann nicht lügen. Verstehen wir? Gott könnte gar nicht lügen, wenn er wollte. Er kann nicht lügen. Aber er ist der Vater der Lüge. Warum? Weil er hat die Lüge erfunden. Er hat die Lüge geboren und die Lüge in den Menschen hineingelegt. Er ist der Vater der Lüge. Und durch verdorben. Für ihn gibt es keinen Erlösungsplan. Und er ist der ewigen Verdammnis ausgeliefert. Je gottloser, und jetzt kommt der wichtige Hinweis, je gottloser ein Volk und eine Nation ist, umso mehr Raum bekommt der Teufel, über dieses Volk zu herrschen. Wenn ein Volk gottesfürchtig ist und fromm ist und sich am Wort Gottes orientiert, hat der Teufel ganz, ganz wenig Raum. Die Leitplanken links und rechts sind sehr, sehr eng. Aber je gottloser ein Volk wird, umso mehr lässt Gott dem Teufel Raum. Umso mehr Raum bekommt der Teufel, um über dieses Volk zu herrschen. Je gottesfürchtiger ein Volk ist, umso weniger Raum bekommt der Teufel von Gott. Epheser 4,27 fordert uns Gott ausdrücklich auf. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Du und ich, wir können dem Teufel Raum geben, indem wir in Sünde leben. Und dann hat er jegliches Recht, uns anzutasten. Es sei denn, wir tun Buße und bekennen unsere Sünden. Und Jesus ist als Fürsprecher bei uns beim Vater. So ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und der Böse tastet uns nicht an. Alle Menschen, die nicht aus dieser gottlosen Welt heraus von Gott gerettet sind, sind Kinder des Teufels, ob es dir passt oder nicht. Aber ich bin weder ein Kind Gottes noch ein Kind des Teufels. Alle Menschen, die nicht aus dieser gottlosen Welt heraus von Gott gerettet sind, sind Kinder des Teufels und unterstehen seiner Herrschaft. Wo hast du das her? Sehr gute Frage, warte ein bisschen. Entweder sind wir im Reich der Finsternis oder im Reich des Lichtes. Eins von beiden. Du bist in der Finsternis, in der ewigen Verdammnis, oder du bist im Licht, in der ewigen Herrlichkeit. Johannes 8, 44, da sagt der Herr Jesus, gerade zu den Religiösen, die so religiös sind, sagt er zu denen, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Das ist harter Tobak. Das ist harter Tobak. Jesus, könntest du nicht ein bisschen lieber sein? Ich möchte doch einen lieben Jesus haben, nicht so einen bösen. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Sehen wir das? Zu den Religiösen. Nicht zu den Bauern und zum Fischer. Zu den Religiösen. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist, weil Gott ist die Wahrheit. Im Teufel ist kein Funken Wahrheit. Kein Funken. Er sagt niemals die Wahrheit. Er lügt immer. Er ist der Vater der Lüge. Er ist die Lüge in Person, so wie Gott die Wahrheit in Person ist. Wenn er die Lüge redet, schau her, so redet er aus seinem eigenen, weil von Gott hat er das nicht. Gott hat ihn nicht mit der Lüge geschaffen. Er redet aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Epheser 5, 8. Und wenn du sagst, Reinhold, das ist aber eine harte Rede. Nein, es ist Gottes Wort. Schau, Epheser 5, 8. Denn ihr, also du und ich, auch wir, einst wart ihr Finsternis. Wir waren Finsternis, du und ich, wir waren Finsternis. Wir waren nicht neutral, weder Finsternis noch Licht. Wir waren Finsternis, du warst Finsternis, ich war Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Er hat uns versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes. Und jetzt sollen wir im Licht leben und nicht mehr in der Finsternis. Der Herr Jesus sagte zu Saulus, damals hat er noch Saulus geheißen, der auf dem Weg nach Damaskus war, um die Gemeinde Gottes zu verfolgen. Ein besonders eifriger Religiöser, der Saulus. Gell? Er hat mehr geeifert als alle im Volk der Juden. Ein Eiferer, für Gott hat er gedacht, für Gott. Und hat die Gemeinde Gottes verfolgt. Und das Gleiche haben die Kirchen übernommen und haben die auf die Scheiterhaufen gelegt, die wahren Gläubigen. Das ist nichts Neues, das hat der Saulus damals auch schon gemacht. Der auf dem Weg nach Damaskus war, um die Gemeinde Gottes zu verfolgen, da sagte Jesus Folgendes zu ihm. Apostelgeschichte 26, 17. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende. Sehen wir das, Geschwister? Das begleitet uns durch die ganze Botschaft heute. Gott hat es nicht im Plan, diese Welt zu retten. Gott hat es im Plan, von vorne bis hinten, diese Welt zu richten. Gott hat es im Plan, jetzt einzelne Menschen aus dieser Welt, die dem Gericht entgegengeht, herauszurufen durch das Evangelium des Christus, herauszurufen. Und ich will dich erretten von deinem Volk. Er sagt nicht, ich werde dein Volk durch dich erretten. Ja? So wie es viele Charismatiker und Pfingstler heute glauben und sonstige Gläubige. Ich will dich erretten von deinem Volk, aus deinem Volk heraus und von den Heiden, zu denen ich dich sende. Er sagt nicht, dein Volk Israel werde ich retten und die Heiden. Er sagt es nicht. Man muss genau lesen. Um ihnen die Augen aufzutun, schau mal her, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Und jetzt hört zu, von der Gewalt des Satans zu Gott. Sehen wir es, Geschwister? Sehen wir es? Es gibt keinen neutralen Raum. Entweder bist du unter der Herrschaft des Satans oder unter der Herrschaft Gottes. Sehen wir das? Da gibt es keinen Raum für Spekulation. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil, schau, das Erbteil, wir beerben Gott samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Sagt der Herr Jesus an den Saulus, der unterwegs war nach Damaskus. Jetzt kommen wir schon zum zweiten Punkt. Geht schnell, gell? Ja? Der Weg aus der Finsternis zum Licht. Ja, das ist ja recht und schön, Reinhold. Jetzt gibt es nur zwei Bereiche, Finsternis und Reich des Teufels und Licht und Reich Gottes. Aber wie kommen wir jetzt aus der Finsternis zum Licht? Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Danke dafür. Gerade haben wir gelesen, dass Gott uns die Augen des Herzens öffnet. Wir müssen die Symbolsprache der Bibel verstehen. Am Donnerstag hat jemand gefragt, ja, hat unser Herz Augen? Ja, das ist symbolisch. Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Herzen erkennt man. Also die symbolischen Augen des Herzens öffnet, damit wir ihn erkennen und uns bekehren. Von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott. Sehen wir es, zuerst öffnet Gott die Augen unseres Herzens. Dann aber müssen wir uns bekehren, das heißt umkehren oder Buße tun. Wir müssen, wenn uns Gott die Augen öffnet, müssen wir erkennen, wie gottlos wir gelebt haben, wie eigensüchtig wir gelebt haben. Und dann müssen wir Gott bekennen, dass wir falsch gelebt haben und uns bedanken, dass er seinen Sohn geopfert hat für die Sünde, für die ich sterben hätte müssen, stellvertretend der Sohn Gottes gestorben ist, damit ich jetzt leben kann. Vater, danke. Dann aber müssen wir uns bekehren. 2. Korinther 4, 6, denn Gott, der gesagt hat, Gott hat gesagt, aus der Finsternis wird Licht leuchten. Du warst Finsternis, ich war Finsternis. Aber jetzt haben wir den Geist des Lichtes in uns, den Heiligen Geist. Und aus der Finsternis wird Licht leuchten, in die Finsternis hinein. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Was für schöne Worte, Geschwister. Es kommt also nicht einfach so über uns, wie manche meinen. Wenn du, ich habe schon mit vielen Leuten geredet und die denken, ja du, das, ich bin doch in einer christlichen Familie geboren worden, im christlichen Abendland. Ich bin als Baby getauft worden. Dann bin ich doch ein Kind Gottes. Es kommt nicht einfach so wie über uns. Du bist nicht einfach ein Kind Gottes. Du triffst eine Entscheidung, ein Kind Gottes zu sein. Ansonsten bist du ein Kind des Teufels, wenn du keine Entscheidung getroffen hast. Gott stülpt uns die Erlösung nicht über, trotzdem er die Welt so sehr geliebt hat, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Wir lesen in diesem Zusammenhang, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Ja, den Vers kennen alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Und dann hören sie auf. Der nächste Vers heißt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Du musst glauben, du musst dich bekehren, du musst etwas entscheiden. Was entscheidest du? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin mit Christus gestorben. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der sich selbst für mich hingegeben hat. Du lebst nicht mehr für dich, ansonsten bist du ein Lügner und ein Heuchler. Wenn du sagst, ich bin jetzt im Licht und Gott ist mein Vater und Jesus mein Erlöser und Heiland und lebst dein Leben und erwartest, dass Gott dein Leben segnet, dann bist du ein Heuchler, ein Dummkopf und ein Lügner. Nein, jeder Mensch muss ganz persönlich für sich eine Entscheidung treffen. Das hilft nichts. Ja, aber alle Welt, wie es halt in Bayern so üblich ist, hat uns einer gesagt. Das hilft dir gar nichts. Das kannst du schon sagen eines Tages, wenn du vorm Richterstuhl stehst. Das hilft dir gar nichts. Du musst persönlich für dich eine Entscheidung treffen. Hast du diese Entscheidung getroffen? Aber nicht nur, dass du Jesus als Erlöser angenommen hast. Hast du ihn als Herrn angenommen? Lebst du für ihn? Sagt er dir jetzt, was du zu tun hast? Oder hast du ihn nur als Erlöser angenommen? Nein, er ist für uns gestorben, er ist unser Erlöser. Und deshalb richtet Gott nicht, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Er wird unser Richter sein. Warum? Weil er unser Erlöser ist. Er hat sein Leben gegeben. Und deswegen ist er der Richter, weil er der Erlöser ist. Du musst ganz persönlich für dich eine Entscheidung treffen. Ich gebe dir mein Leben, Herr. Nicht mehr lebe ich. Was ich jetzt lebe im Glauben, lebe ich für dich. Du musst eine Entscheidung treffen, dein bisheriges, verdorbenes Leben, so wie du dich an der Welt orientiert hast, wie die ganze Welt verdorben, gottlos lebt, haben wir gerade gelesen, gell? 1. Timotheus. Mit Christus ans Kreuz bringen, von Gott neues Leben aus der Auferstehung empfangen. Und dann musst du aus der Kraft des Geistes Gottes in dir jetzt so leben, wie der erstgeborene Sohn Gottes gelebt hat. Er ist unser Vorbild. Wir waren bei uns 9 Kinder. 9 Kinder in meiner Familie. Und wir haben uns immer an den vor uns Geborenen orientiert. Und die nach uns Geborenen, die haben sich an uns orientiert. Und wir orientieren uns am Erstgeborenen. Der erstgeborene Sohn Gottes, Jesus Christus. Du bist ein Nachgeborener, eine nachgeborene Tochter, ein nachgeborener Sohn. An wem orientierst du dich? Du orientierst dich an deinem Vater und an dem erstgeborenen Sohn. Er ist vorausgegangen, er ist verherrlicht worden, er ist unser Vorbild. Und so sagt der Vater, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich möchte, dass es der Vater zu mir sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Möchtest du das, dass der Vater das zu dir sagt? Du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Aber nochmals, die Initiative geht zunächst von Gott aus. Indem er uns die Augen des Herzens öffnet, sodass wir überhaupt das Evangelium erkennen können. Sonst der natürliche Mensch, dem Gott dieses Licht nicht durch geöffnete Herzensaugen vermittelt, der kann es nicht erkennen. Warum nicht? Weil Gott genau weiß, er wird die Gnade und das Gottes mit Füßen treten. Er wird das Blut Christi mit Füßen treten. Ihm ist es nichts wert. Und darum beruft Gott den nicht, weil Gott die Zukunft kennt. Nicht, weil er willkürlich vorherbestimmt, sondern er gibt diese Gnade, weil er es vorher wissen hat. Wie geht dieser Mensch mit meiner Gnade um, mit dem Blut meines Sohnes um? Deswegen gibt Gott dem die Gnade und dem nicht. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Wenn wir schließlich unser altes Leben aufgegeben haben und in Christus sind, dann sind wir Himmelsbürger und nicht mehr Erdenbürger. Sehen wir, jetzt kommt die nächste Stufe. Nicht mehr in der Finsternis, im Licht. Und jetzt kommt die nächste Erkenntnisstufe. Nicht mehr Erdenbürger, Himmelsbürger. Himmelsbürger. Das ist nochmal eine andere Dimension. Aus der Finsternis zum Licht, okay. Aber jetzt ist unsere Heimat im Himmel. Am Donnerstag haben wir darüber gesprochen. Stell dir mal vor, Amerika entsendet seinen Botschafter in die Ukraine. Dieser Botschafter ist ein Bürger Amerikas. Er ist zwar jetzt in der Ukraine, aber er ist ein Bürger Amerikas. Und was macht der Botschafter Amerikas in der Ukraine? Er wird die Interessen Amerikas vertreten. Stimmt's? Er wird konsequent die Interessen Amerikas vertreten. So, und du bist jetzt nicht von Amerika, du bist vom Himmel. Und du bist in Deutschland. Und was wirst du tun? In die Politik gehen? Nein, was hast du hier zu suchen? Du bist hier ein Botschafter. Du bist zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Du bist zwar in der Ukraine, aber nicht Ukrainer. Du bist Amerikaner. Was hast du in die Politik, dich einzumischen oder sonst irgendwie dich einzumischen? Was hast du hier zu tun? Du vertrittst die Interessen des Himmels. Deine Heimat ist im Himmel. Du lebst so, dass du in den Himmel gehen wirst. Und dort deine Botschaftertätigkeit verantworten wirst, als Himmelsbürger. Du bist Himmelsbürger und nicht mehr Erdenbürger, auch wenn du noch auf dieser Erde stehst. Du bist vom Himmel. Leben aus dem Himmel ist in dir. Leben aus Gott ist in dir. Du bist von Neuem geboren. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Du bist von oben, nicht mehr von unten. Verstehen wir, Geschwister, was das für unser Leben bedeutet? Wir können nicht mehr so leben, wie alle Welt lebt. Das geht nicht. Wir sind ja der Welt gestorben, so wie es der Apostel Paulus so schön ausdrückt. Noch deutlicher kann man es nicht ausdrücken. Römer 6,8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind. Bist du mit Christus gestorben? Wenn du nicht mit Christus gestorben bist. Der Herr Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Wenn du nicht mit Christus gestorben bist, bist du nicht auferstanden. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot wie alle Welt. Wenn du mit Christus gestorben bist, dein altes Wesen dieser Welt ans Kreuz gebracht ist mit Christus, bist du mit Christus gestorben und jetzt ist Auferstehungsleben in dir wirksam. Jetzt bist du auferstanden mit ihm. Jetzt bist du ein Himmelsbürger. Jetzt hast du Leben vom Himmel. Ja, du lebst noch in diesem Leib, in diesem todverfallenen Leib, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Dein wirklicher Mensch, dein wahrer Mensch, dein innerer Mensch wird jetzt geleitet vom Himmel, vom Geist des allmächtigen Gottes, des Schöpfers der Himmel und der Erde, dem allmächtigen Gott. Er wohnt in dir durch seinen Geist. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und Gott möchte durch dich sich offenbaren. Der Herr Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ist es so, dass wenn jemand uns sieht, den Vater sieht? Was sieht er in uns? Sind wir dieser Welt gleich? Oder unserem Vater gleich, dem Herrn Jesus gleich. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir sind doch seine Brüder, seine Schwestern. Sehen Sie den Vater in dir, in mir? Kolosser 2,20. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Siehst du das? Als lebtest du noch in der Welt? Ich bin doch Gott, ich bin doch hier in dieser Welt. Ja, aber du lebst nicht mehr so wie die Welt. Du lebst, wie der Erstgeborene gelebt hat. Dass wir tatsächlich nicht nur unsere Identität vollkommen verändert haben. Du bist kein Ukrainer, du bist Amerikaner. Du bist kein Deutscher, du bist Himmelsbürger. Dass wir tatsächlich nicht nur unsere Identität vollkommen verändert haben. Wir waren früher Kinder des Teufels, haben wir soeben aus dem Wort Gottes bewiesen, stimmt's? Na, ich war kein Kind des Teufels. Ja, du nicht, aber ich schon. Weil Gott es sagt, ich war früher ein Kind des Teufels, bevor ich mich zu Gott bekehrt habe. Wir waren früher Kinder des Teufels und sind nun Kinder Gottes. Sondern vielmehr haben wir auch nicht nur unsere Identität, unsere Zugehörigkeit verändert, verstehen wir aus folgenden Aussagen unseres Herrn Jesus. Lies mal genau mit mir, was der Herr Jesus sagt. Johannes 15,18. Wenn die Welt euch hasst, wenn du der Welt die Wahrheit sagst, dann hasst sie dich. Wenn du einen Mund hältst und so lebst wie sie, dann respektieren sie dich. Ob sie dich akzeptieren, ist eine andere Geschichte. Aber sie respektieren dich. Hauptsache, du sagst nicht die Wahrheit. Wenn die Welt euch hasst, wenn du der Welt die Wahrheit sagst, hasst sie dich. So wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, schau mal, der Herr Jesus spricht zu seinen Jüngern, zum Petrus und zum Johannes, Fischersleute. Er spricht von seinen Jüngern. Wenn ihr von der Welt wäret, sagt er zu seinen Jüngern, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wenn du die Interessen des Himmels vertrittst, wenn du die Wahrheit sagst, irgendwo in der Gemeinschaft, dann hassen sie dich, weil sie wollen die Wahrheit nicht hören. Sie wollen nicht überführt werden davon, dass sie Kinder der Finsternis sind, von ihrem bösen Gedanken, die nur er selber kennt. Nach außen ist er der Humanist, der freundliche Grinsemann. Aber innen drin ist er böse. Hat er gerade seinen Banker belogen, seine Frau betrogen. seine Kinder geschlagen. Innen drin ist er böse. Würde die Welt, dass ihr lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und nochmals bekräftigt der Herr Jesus diese Tatsache mit folgenden Worten. Johannes 17, 16. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Der Herr Jesus sagt zu den Religiösen, ihr seid von unten, ich bin von oben. Und jetzt sagt er, sie sind nicht von dieser Welt, wie ich nicht von dieser Welt bin. Geschwister, erkennen wir die Tragweite so einer Aussage des Sohnes Gottes, den Gott der Vater gesandt hat, damit wir die Wahrheit erfahren können. Erkennen wir die Tragweite? Wir sind nicht von der Welt. Wie lebst du? Wie ist deine Gesinnung? Zur letzte Punkt, unsere Orientierung. Wir verstehen also, dass wir nicht mehr Kinder des Teufels sind, die im Reich der Finsternis leben, sondern Kinder Gottes, die von der Finsternis ins Licht versetzt wurden. Nun geht es darum, dass wir uns eben nicht mehr an der Welt orientieren, sondern als Himmelsbürger leben, die ihre Heimat im Himmel haben und nicht auf der Erde. Dazu haben wir den Geist der Welt abgelegt und den Geist aus Gott empfangen. Wie reproduziert sich Gott, wenn man das mal so sagen darf, so bezeichnen darf? Gott ist Geist. Und durch seinen Geist vervielfältigt sich Gott. Durch seinen Geist gebiert er Kinder. Er hat uns von seinem Geist gegeben. Jetzt sind wir seine Kinder. Jetzt sind wir Kinder Gottes, weil Gottes Geist in uns lebt. Und Gott zeugt nicht Kinder, so wie wir Menschen. Er gibt von seinem Geist, er ist Geist. Und er gibt uns von seinem Geist. Und jetzt sind wir Kinder Gottes, weil wir seinen Geist haben. Einen verherrlichten Leib werden wir bekommen. Heute haben wir den nicht. Wir leben in einem todverfallenen Leib. Aber davon wird uns Gott erlösen. Dann werden wir keine Begierden mehr haben. Heute musst du und ich den Begierden des Fleisches widerstehen. Aber wir werden das Fleisch zurücklassen. Das Fleisch und Blut werden den Himmel nicht erreichen. Das lassen wir zurück. Entweder im Grab, wenn du gestorben bist, bevor der Herr Jesus kommt, oder verwandelt wirst. Du wirst dieses Fleisch nicht in die Ewigkeit mitnehmen. Gott sei Dank. Das Fleisch und seine Begierden bleiben hier. Und du hast einen verherrlichten Leib ohne jegliche Begierden. 1. Korinther 2,12, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, nochmal, bis wir es verstanden haben. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen. Es gibt einen Geist der Welt, den Geist der Finsternis, den haben wir aber nicht empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, haben wir empfangen, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Ohne den Geist Gottes können wir das nicht erkennen, was uns von Gott geschenkt ist. Es ist dem Menschen, der den Geist Gottes nicht hat, ein Blödsinn, ein Schmarrn. Hör doch auf mit dem Schmarrn, du bist ein netter Kerl, Bernhard, aber jetzt hör doch auf mit dem Schmarrn. Warum? Weil er es nicht verstehen kann, weil Gott ihm die Augen des Herzens nicht öffnet. Du redest mit ihm Chinesisch, er spricht aber nur Deutsch. Er kann es nicht verstehen, hab Erbarmen mit ihm. Er kann es nicht. Sehen wir es? Wir sollen erkennen, was uns von Gott geschenkt ist und uns nicht mehr an dem orientieren, was die Welt zu bieten hat. Was hat die Welt zu bieten? Augenlust, Fleischeslust, hochfertiges Leben, Hochmut des Lebens. Die geben sich alle so human, aber wenn der Kuchen kleiner wird, werden die Messer schon schärfer. 1. Johannes 2,16. Denn alles, was in der Welt ist, Fleischeslust, Augenlust, hochfertiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Wo sehen wir das erste Mal diese Begierde? Klar, gleich schon im 1. Mose Kapitel 3. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Augenlust. Und dass er klug machte. Fleischeslust. Wir wissen auch aus dem Wort Gottes, dass wir als Himmelsbürger, die zwar in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt sind, nicht unmittelbar in die politischen Entscheidungen einzumischen haben, sondern uns vielmehr der Obrigkeit unterordnen sollen. Unsere Aufgabe ist nicht, die Welt besser zu machen. Jetzt muss ich in die Politik gehen oder ich muss mich organisieren in einer Bürgerinitiative oder ich muss hier was machen oder am Bundespräsidenten einen Brief schreiben. Unsere Aufgabe ist nicht, selbst politisch tätig zu werden, sondern für die Obrigkeit zu beten. Du bist nicht berufen, diese Welt besser zu machen. Wenn doch Gott sagt, diese Welt geht dem Gericht entgegen, bist du nicht berufen, ich auch nicht, diese Welt besser zu machen. Das ist eine Illusion, dass wir diese Welt besser machen. Wir haben es doch gerade gelesen. Verräter, Verleumder, aufgeblasen, geldliebend. Das ist, was diese Welt ist. Das wird doch nicht besser. Und wenn wir wissen, dass der Teufel durch die Menschen regiert, dann verstehen wir auch, dass wir nicht gegen diese Menschen kämpfen, diese armen Seelen, die doch der Teufel an seinen Strings hat, Puppet on the Strings, die der Teufel an seinen, in seinen Griffen hat. Wir kämpfen nicht gegen diese Menschen, die sind arme Seelen, die der Teufel lediglich gebraucht. Der Putin, diese arme Seele, wird vom Teufel gebraucht, um die Ukrainer anzugreifen, Familien und ihre Häuser zu zerstören. Wir kämpfen nicht gegen den Putin. Wir müssen gegen die geistliche Macht, die hinter dem Putin steht, gegen die kämpfen wir, indem wir zu Gott beten, dass er dieser geistlichen Macht ein Ende macht, dass der Putin freigesetzt wird von dieser Macht der Finsternis. Darum geht's. Schließ dich doch nicht einem Komitee an, das sagt, wir essen und trinken nichts mehr, bevor wir den Putin nicht gekillt haben. Das ist doch nicht deine Aufgabe. Diese arme Seele wird nur vom Teufel gebraucht und er weiß es noch nicht einmal. Wenn wir wissen, dass der Teufel durch die Menschen regiert, dann verstehen wir auch, dass wir nicht gegen diese Menschen kämpfen, sondern gegen diejenige Macht und Autorität, die tatsächlich dahinter steht, nämlich der Teufel und seine gefallenen Engel, Dämonen. Und es sind Millionen und Abermillionen von Dämonen. Und darum ist es dem Teufel gelungen, so ein religiöses, humanistisches System über diese Welt zu organisieren. Weil er Millionen von Helfershelfern hat. Wir wissen, dass die Menschen dieser Welt, die nicht aus Gott von Neuem geboren sind, Kinder des Teufels sind, und unter seinem Einfluss leben und herrschen sie. Ich hoffe, dass das jetzt sitzt, dass wir das jetzt akzeptieren und respektieren und verstehen. Für mich selber sage ich das genauso, nicht nur für dich. Da meine ich mich genauso. Jede Sekunde, jeden Tag, in jeder Situation muss ich mich daran erinnern, der arme Kerl kann ja gar nichts dafür, den benutzt nur der Teufel. Ich will beten, dass der Teufel durch diesen Menschen mich nicht mehr traktieren kann. Aber ich bekämpfe den Menschen nicht. Zum Schluss nochmals die Ermahnung Gottes durch den Apostel Paulus. Kolosser 3,1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid. Ja, Auferweckung geht nur, wenn du vorher gestorben bist. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Wo ist dein Gedanke? Worüber sinnst du nach? Über weltliche Dinge, über deinen Besitz, über deine Karriere? Worüber sinnst du nach? Unser Erbe ist im Himmel, von woher wir den Erlöser erwarten. Dort ist unser Erbe. Denn ihr seid gestorben. Bist du gestorben? Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und jetzt kommt's: Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. In Herrlichkeit. Warum? Weil wir bei der Entrückung in den Himmel diesen elenden, todverfallenen Leib zurücklassen werden und einen Leib der Herrlichkeit bekommen. Und in dieser Herrlichkeit kommen wir mit ihm wieder. Dann werden wir geoffenbart mit ihm in Herrlichkeit. Fazit. Halt dich fest. 2 Minuten noch äußerste Konzentration jetzt. Leg alles weg, konzentrier dich. Fazit. Jetzt fassen wir alles, was wir heute miteinander besprochen haben, zusammen. Erstens, diese Welt ist unter der Herrschaft des Teufels und wird von ihm durch die gefallenen Menschen regiert. Erstens, diese Welt ist unter der Herrschaft des Teufels und wird von ihm durch die gefallenen Menschen regiert. Zweitens, Gottes Plan ist nicht, diese Welt zu retten. Bitte, nimm das wahr. Gottes Plan ist nicht, diese Welt zu retten, sondern sie zu richten. Drittens, Gott ruft seine Kinder, die er vor Grundlegung der Welt, haben wir gerade vorhin gelesen, berufen und auserwählt, vor Grundlegung der Welt schon berufen und auserwählt hat, aus dieser verlorenen Welt heraus und rüstet sie zu. Das ist der einzige Sinn, warum wir hier auf Erden leben, uns zuzurüsten für die Verwaltung des Erbes Gottes in Christus Jesus. Wir sind Erben Gottes in Christus. Wir haben mit dem Herrn Jesus alles geerbt, was Gott je durch den Herrn Jesus, durch den Christus geschaffen hat. Drittens, Gott ruft seine Kinder, die er vor Grundlegung der Welt schon berufen und auserwählt hat, aus dieser verlorenen Welt heraus und rüstet sie zu für die Verwaltung des Erbes Gottes in Christus. Das ist deine Aufgabe, zugerüstet zu werden, in deinem Wesen, in deinem Charakter, dem Erstgeborenen immer ähnlicher zu werden, dass keine Selbstsucht mehr in dir ist, sondern dass du nur noch eines im Sinn hast. Vater, dein Wille geschehe. Vater, dein Wille geschehe. Viertens, da wir dies verstehen, versuchen wir nicht, uns selbst auf die Stufe Gottes zu stellen und unmittelbaren Einfluss auf die Politik und die Geschicke dieser Welt zu nehmen, sondern wir überlassen dies dem allmächtigen Gott und Schöpfer. Weil wenn du das machst, dann glaubst du nicht, dass Gott in der Lage ist, alles zu richten, was falsch läuft auf der Erde. Dann musst du das machen. Dann machst du dich zu Gott, dann ist diese Ursünde wieder in dir zum Tragen gekommen. Du hast ja nichts verloren, du überlässt es Gott. Fünftens, wir beten sowohl für diese Welt als auch für die Menschen dieser Welt. Ja, sogar für unsere Feinde. Wir lieben unsere Feinde. Warum? Ich kann das nicht. Aber Gott kann es, durch seinen Geist in mir. Der Geist Gottes in mir. Und durch mich kann sogar meine Feinde lieben. Ich hasse niemanden, weil der Teufel ihn benutzt. Ich bete für ihn und ich liebe ihn aus der Kraft Gottes, weil in meiner Kraft kann es nicht. Weil wir wissen, dass sie vom Geist der Finsternis beherrscht, gebraucht und manipuliert werden. Sechstens, wir orientieren uns an unserer himmlischen Heimat und verstehen, dass wir zwar noch in dieser Welt leben, aber nicht mehr von dieser Welt sind. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir sind Himmelsbürger. Siebtens, wir lassen uns vom Geist Gottes leiten und umgestalten in das Ebenbild unseres geliebten Herrn und großen Vorbildes Jesus Christus. Das ist der Grund, warum uns Gott noch hier auf der Erde lässt, als seine Kinder, und nicht jetzt sofort in den Himmel holt. Weil unser Charakter, unser Wesen noch zugerüstet werden muss. Und schließlich, achtens, dadurch leben wir nach dem Willen Gottes, werden verwandelt in das Wesen des erstgeborenen Sohnes Gottes, Jesus Christus, und sind als Kinder Gottes seine Geschwister, die Geschwister von Jesus, die ihm gleich sein werden, nicht ähnlich, wie der Luther übersetzt hat, gleich sein werden und mit ihm das Erbe Gottes für die Ewigkeit empfangen und verwalten. Geschwister, gibt es eine schönere Botschaft noch? Gibt es eine schönere Botschaft? Wir sind voll froher Zuversicht und begründeten Zukunftsmut, weil wir das wissen, weil Gott die Wahrheit ist, weil das, was Gott sagt, ganz gewiss eintreten wird. Amen. Jetzt bist du erlöst. Das befreiende Amen ist da. Freust du dich? Ich freue mich. Weil Gott ist so wunderbar. Und weißt du, warum ich mich so freue? Weil, wo ich am Anfang gestanden bin, da war so viel Nebel. Ich habe das Wort Gottes nur so wenig verstanden. Und je mehr wir das Wort lieben, umso mehr offenbart uns Gott, umso mehr dürfen wir verstehen von seinem Ratschluss. Umso mehr ergibt das Ganze, die einzelnen Puzzle, plötzlich ein Bild, wo wir erkennen, ja klar, Mensch, wieso habe ich das nicht sehen können? Ja, du konntest das nicht sehen. Da haben so viele Puzzles noch gefehlt. Und dann haben wir versucht, irgendwelche nicht passenden Teile da hineinzupressen, aber es hat nicht gepasst. Es hat gezwickt. Ja, es war nicht rund, die ganze Geschichte. Aber je mehr wir dieses gesamte Bild erkennen dürfen durch die Gnade Gottes, umso mehr Freude haben wir, umso schöner ist es. Vater, wir danken dir für die Gemeinschaft mit dir. Wir danken dir, dass das, was ich heute gepostet habe in WhatsApp-Chat, dass das nicht wirklich wahr ist. Dass du dich nicht entschuldigst, weil du gefeiert hast. Und übrigens, gell, und dann ist es spät geworden. Was heißt denn das, spät geworden, Geschwister? Spät geworden, es ist nicht spät geworden. Du hast dich entschieden, lange zu bleiben. Das war deine Entscheidung. Es ist nicht spät geworden. Stimmt's? Du hast dich entschieden, lange zu bleiben. Es war deine Entscheidung. Und dann sagst du, es ist spät geworden, ich kann heute nicht kommen. Nein, das war nur fiktiv. Gell? Du hast es schon verstanden. Gott hat sich nicht entschuldigt, er war mitten unter uns. Weil er hat Sehnsucht nach uns. Die Frage ist, haben wir Sehnsucht nach ihm? Vater, hilf uns, dass wir diese Sehnsucht in unserem Herzen haben. Dass wir die Versammlung der Heiligen nicht versäumen, Vater. Dass wir Sehnsucht haben. Dass wir verstehen, dass diese Stunde am Sonntag, diese zwei Stunden am Sonntag, der wichtigste Termin in der ganzen Woche ist. Dass jeder von uns das versteht. Vater, dass wir alle miteinander Liebe zu deiner Wahrheit haben. Liebe zu der Gemeinschaft. Vater, mit dir, mit dem Herrn Jesus, mit den Geschwistern. Das ist wahre Liebe. Darin drückt sich die Liebe zu Gott aus. Wenn wir Liebe zu den Geschwistern haben, wenn wir die Gemeinschaft lieben und suchen. Vater, hilf uns alle miteinander. Und alle, die jetzt nicht dabei sein können, aus welchen Gründen auch immer, dass sie das verstehen dürfen, dass sie das im Herzen bewegen und ihre Schlüsse ziehen. Wir danken dir, Vater. Amen. Auf Wiedersehen. Bis nächsten Sonntag. Servus beieinander.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.